Ja, lieber Bischof Ivo, wir sind ja schon lange befreundet, seit dem Studium. Und dann später, als du Generalsekretär warst, haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Und als ich emeritiert wurde, hast du mir eine Festrede gehalten. Und ich hatte nicht geahnt, dass ich mich so schnell bedanken kann. Auch Bischof Markus und alle hochgeschätzten Damen und Herren, die schon feierlich begrüßt worden sind. Ich sehe ihn noch ganz lebendig in unseren kleinen Kreis treten, Hervé Le Grand vom Institut Catholique in Paris, und ich saßen zusammen und brüteten über die Schlussrede, die der Kardinal am nächsten Tag vor den versammelten Bischöfen Europas halten sollte. Es war der krönende Abschluss zu jenem Symposium, das den Titel trug Geburt und Tod als Herausforderung der Evangelisierung im Jahre 1989 in Rom. Hervé und ich hatten gerade den sozialpolitisch wohl gewichtigen Satz formuliert: So wie die Eltern die Kinder zur Welt bringen, müssen künftig die Kinder die Eltern aus der Welt begleiten können. Ein sozialpolitisch bis heute uneingelöster, gewichtiger Satz. Und eben da betrat nun Kardinal Carlo Maria Martini unseren kleinen nächtlichen Arbeitsraum. Er hatte den Wunsch, an der Beginn seiner Rede, wie er sich für einen Bibliker gehört, eine biblische Meditation zu setzen. Diese trug den Titel Hinabsteigen nach Kapharnaum. Mit diesen geistlichen Nachdenklichkeiten wollte er die Bischöfe gewinnen, sich in die heutige Zeit des modernen Kontinents Europas einzulassen. Die Öffnung für unsere Zeit, nicht die Anpassung, wohl aber das Update, das Aggiornamento der Kirche, war ihm ein zentrales pastorales Anliegen. Noch kurz vor seinem Tod erzählte er dem Jesuiten Georg Sporschil, dass seiner Ansicht nach die katholische Kirche 300 Jahre hinter der heutigen Zeit hinterherhinke. Und sein Schüler Jorge Bergoglio versucht nun als Papst Franziskus den auf dem Konzil geplanten Aufholversuch entschlossen fortzuführen. Ja, nach Jahren der Stagnation wieder in Gang zu bringen. Zurück zu unserer Nachtsitzung 1989. Als Vorsitzender des CCEE musste Kardinal Martini oftmals beobachten, wie sich viele seiner Amtsbrüder der Öffnung der Kirche zur Welt, von heute entgegengestellt haben. Sie fürchteten, wie Paul VI. In seinen späten Jahren, der inzwischen zur Ehre der Altäre Karriere gemacht hat, dass nach dem Konzil der Rauch des Satans in die Kirche eingedrungen sei. Modernitätsskeptiker im Episkopat Europas huldigten einem gänzlich dunklen Bild der modernen Welt. Sie geißelten sie als säkularisiert, als böse. Dieser satanischen Welt stellten sie dann eine leuchtende Kirche gegenüber, ein Bild, das von Gertrud von Lefort noch hymnisch besungen werden konnte, das sich aber inzwischen durch notorischen Klerikalismus und Missbrauch dramatisch verdunkelt hat. Kardinal Martini teilte dieses durch und durch pessimistische Bild von der modernen Welt überhaupt nicht. Er veranlasste schon 1985 zusammen mit meinem verehrten Lehrer Johannes Schasching, dass der CCEE von der Deutungskategorie der Säkularisierung Abschied nehmen sollte. Er war damit dem Abgesang der Säkularisierungsthese Denn mein großer Freund und Lehrer Peter Berger, Religionssoziologe aus Boston, im letzten Jahr seines Lebens gesungen hat, um Jahre voraus, um es salopp zu sagen, die moderne Welt und die modernen Menschen sind nicht so schlecht, wie manche Katholiken das gerne hätten. Also nicht die behauptete Gottlosigkeit der Welt sollte zum Ausgangspunkt der Evangelisierung genommen werden, sondern eben das ganz konkrete Leben, wie eben Geburt und Tod. Das setzte aber ein einfühlsames und wertschätzendes sich einlassen auf das Leben der Menschen von heute voraus. Sich einlassen meint aber den Menschen zuhören, von ihnen lernen, wie inmitten ihrer Ängste und Hoffnungen sie sich oftmals orientiert am Evangelium durch ihr Leben fretten. Kardinal Martini Gelanges, Papst Johannes Paul II. In einer Grußbotschaft an den CCEE die Formel unterzuschieben: Evangelisierung bedeutet, dass die Kirche lernt und lehrt. In dieser ungewohnten Reihenfolge. Das aber verlangt von den Verantwortlichen der Kirche nicht weniger als eine neue Geisteshaltung. Und eben eine solche neue Geisteshaltung mit Blick auf die moderne Welt mutete der Kardinal Martini den Bischöfen in seiner biblischen Meditation zu. Hören wir uns, weil der Text so grandios ist, ganz kurz in seine Auslegung ein. Matthäus beschreibt, so der Kardinal, dass eines Tages Jesus Galiläa verließ und nach Kapernaum hinabstieg. Der Evangelist deutet das, was von außen besehen, nichts anderes als ein einfacher Ortswechsel erscheint, als eine Tatsache von tiefer Bedeutung. Was war nämlich Nazareth? Ein unbedeutender Marktflecken in Galiläa, der weder im Alten Testament noch bei Josephus Flavius noch im Talmud erwähnt ist. Es ist ein Ort ländlicher Ruhe, einfacher Lebensformen, kleiner Eifersüchteleien und begrenzter Horizonte. Im Vergleich dazu erscheint Kapernaum als eine offene und bunte Stadt, ein Ort der Arbeit und des Handels, der Banken und des Verkehrs, Grenzstadt im Galiläa der Heiden, Sitz der römischen Verwaltung, Ort der Begegnung zwischen den Kulturen. Auch für Jesus bedeutete der Ortswechsel von Kapernaum nach Kapernaum Gewohnheiten, das Vorhersehbare zu verlassen und sich dem Wandel, den Bewegungen auszuliefern, dem, was wir heute die Auseinandersetzung mit der Moderne, mit der Komplexität, ja mit dem Pluralismus nennen. Nach Kapernaum hinabsteigen hieß also, sich mit einer neuen Lebensweise auseinanderzusetzen, mit Leuten, mit dem täglichen Leben, das gekennzeichnet ist von harter Arbeit und Leiden, von Neuem und von Unsicherheit. Nicht umsonst beschreibt der Evangelist Markus den ersten Aufenthalt Jesu in Kapernaum als eine Begegnung mit Besessenen und mit allen möglichen Kranken. Jesus begegnet diesem Wandel nicht widerwillig. So als ob er nostalgisch Nazareth verbunden geblieben wäre. Er hat Kapernaum so angenommen, dass man es künftig seine Stadt nennen konnte. Das hinderte ihn nicht, frei und kritisch gegenüber der Stadt zu sein. Er verschweigt nicht die Schuld, spart nicht mit Mahnungen bis zur Drohung, wie man in Matthäus 11,23 sieht. Aber alles nimmt seinen Ausweg von einer tiefen Liebe, von einer täglichen Anwesenheit, von einem Teilnehmen am Geschick und den täglichen Leiden des Volkes. in seiner biblischen Meditation hinabsteigen nach Kapernaum, wollte der Kardinal von den Bischöfen also nichts Schwereres erreichen als diese neue Geisteshaltung. Und ich glaube, dass seine ermutigende Mahnung in der Kirche von heute nichts an Dringlichkeit verloren hat. Allein deshalb bin ich dir, Ivo, dankbar, dass du diese epochalen Texte wie diesen in dem wichtigen Buch über diese 25 Jahre des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen zugänglich erhalten hast. Ich möchte noch zu einem zweiten Punkt etwas sagen, von dem du ja auch selber vorher schon angedeutet hast, wie wichtig er für die Kirche von heute sei, damit aus der Stagnation Bewegung entstehen kann. Vielleicht etwas von der alten Kraft der Jesusbewegung mit offenen Rändern. Am Beispiel des CCEE und seiner 25 Jahre, die im Buch dokumentiert sind, kann ja dieser Aspekt studiert werden, der für die Kirche in der Welt von heute bedeutend ist, nämlich diese unabdingbare Kontinentalisierung der katholischen Weltkirche. Die katholische Kirche hat in den letzten Jahrhunderten einen folgenschweren Zentralismus entfaltet. Aus der Sorge um die Einheit ist eine Art Panikzentralismus entstanden. Dieser hatte zur Folge, dass die Arbeit der Bischofskonferenzen, noch mehr aber der kontinentalen Zusammenschlüsse von Rom mit Argwohn betrachtet wurde. Und das mit oftmals nachteiligen Konsequenzen. Das betraf in den Jahren nach dem Konzil vorrangig die CELAM, den Verbund der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen, ihre Option für die Armgehaltenen, die Basisgemeinden, die Theologien der Befreiung. Papst Benedikt XVI. Focht doch als Chef der Glaubenskongregation harte Kämpfe mit der CELAM, Kämpfe, unter denen auch der argentinische Kardinal Jorge Bergoglio persönlich gelitten hat. Das kann man freilich auch als einen Glücksfall betrachten, weil dieser nunmehr ein Papst mit enormem Verständnis für die kontinentalen Bischofskonferenzen geworden ist. Das zeigt sich an vielen Stellen. In Evangelii Gaudium, seiner Regierungserklärung aus dem Jahre 2013, zitiert er mehr als 40 Mal, ohne besonders ersichtlichen Grund, lokale Bischofskonferenzen. Man kann so unmittelbar lesen, wie die Bischöfe Indiens lehren. Papst Franziskus ist überzeugt, dass Gottes Geist nicht nur in der Vatikanischen Zentrale am Werk ist, dort, so hoffen wir ja doch auch, sondern an der Peripherie. Als beispielsweise die vier Dubia-Bischöfe ihn, den Papst wegen Amoris Laetitia, der Häresie verdächtigt haben. Nimmt er beispielsweise den Hirtenbrief der argentinischen Bischöfe und hebt diesen auf die weltkirchliche Ebene, indem er diesen in den Acta Apostolicae Sedes veröffentlichen ließ. Der nächste Showdown des Zentralismus wird sich vorhersehbar im Oktober 2019 ereignen. Der Papst hat den Bischöfen des pastoralen Riesengebietes Amazoniens den Auftrag gegeben, ihm mutige Vorschläge zu machen. Ich zitiere meinen Freund Dom Erwin Kreutler aus Xingu, der das Vorbereitungspapier ja veröffentlicht hat und es ist im Internet abrufbar für alle, die das gerne lesen möchten. Dieses Vorbereitungsdokument zeigt bereits, in welche Richtung die mutigen Vorschläge gehen werden. Dom Erwin Kreutler, verantwortlich für das Vorbereitungspapier, sagt, wir werden beschließen, Verheiratete, nicht akademisch Ausgebildete, umso mehr aber gemeindeerfahrene Personen, also persone probate im Lateinischen, vielleicht, wie Bischof Lobinger es dann formuliert hat aus Alival, in Team of Elders hineinzuweihen. Der Logik der Inkulturation und der Aufwertung der regionalen Bischofskonferenzen folgend wird dann der Papst, wenn das beschlossen ist, die Bischöfe fragen, na, habt ihr gefastet, gebetet, gut überlegt, das auch so zu machen? Und sie werden sagen, Sie, Papa Francisco. Und er wird ihnen sagen, dann macht das bitte bei euch. Solche Beispiele zeigen, warum die Kontinentalisierung und damit die Dezentralisierung der Weltkirche so wichtig ist, wenn die Kirche wieder in Bewegung kommen soll. Der Panikzentralismus hat auf dem Konzil letztlich zu einer schwerwiegenden weltkirchlichen Stagnation geführt. Ich habe als Vizepräsident des Wiener Diözesanforums schon am Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts mitgearbeitet. Damals wurde von den Delegierten einmütig die Bitte formuliert, um der Feier der Eucharistie willen in gläubigen Gemeinden über die Zulassungswege nachzudenken zum Priesteramt. Und dann hieß es gleich von der Diözesanleitung, das ist eine weltkirchliche Frage. Darüber können wir lokal nicht befinden. Und das Anliegen wurde dann getreu nach Rom weitergeleitet und dort abgeheftet. Es ist anzunehmen, dass es gegen eine solche Kontinentalisierung der Weltkirche massive Widerstände im historisch gewachsenen kirchlichen System gibt und geben wird. Nicht nur die Geschichte der CELAM, auch jene des CCEE zeugt davon. Lassen Sie mich doch die eine oder andere detaillierte Geschichte noch dazu erzählen, damit Sie eine Vorstellung haben, wie das gewöhnliche Leben im CCEE gelaufen ist. Als 1989 die Berliner Mauer fiel und Europa sich politisch einte, schlug der Präsident des CCEE, Kardinal Martini, vor, ein Symposium der europäischen Bischöfe zum Thema das Evangelium Leben im Umkreis von Freiheit und Gerechtigkeit abzuhalten. Dazu kam es aber nicht. Zunächst zumindest nicht. Denn Papst Johannes Paul II. Rief ohne vorher nur ein Wort mit dem Präsidenten des CCEE zu reden, von sich aus eine Europasynode in den Vatikan ein. Erst 1993 gelang dies unter dem neuen Präsidenten Miloslav Vlk in Prag. Die Wiederwahl von Kardinal Martini wurde übrigens kurzfristig dadurch verhindert, dass die Geschäftsordnung der Präsidentenwahl verändert wurde im Vatikan. Wie Rom die Beratung, das ist meine zweite kleine Geschichte, der Beratung des CCEE mit Argusaugen auch unter Kardinal Vlk dann beobachtete, zeigt sich an einem Detail. Zum Symposium nach Prag war nämlich Kardinal Ruini mit einer großen Delegation angereist. Auch wurde Kardinal Vlk ein von ihm gar nicht angeforderter polnischer Sekretär zur Seite gestellt. Als dann wieder Hervé und ich nach den Beratungen in den Zirkeln in der letzten Nacht zusammensaßen, um die Schlussrede zu verfassen, kam in Halbstundentakt dieser Sekretär. Er bat die von uns schon entworfenen fertigen Blätter, entschwand damit ins kirchenpolitische Nirvana, um nach geraumer Zeit wiederzukommen, um uns zu sagen, der Text sei okay oder es werde eine Präzisierung gewünscht, es sollte zum Beispiel die Verbindung von Glaube und Moral besonders herausgekehrt werden, ein Herzensanliegen des Moraltheologen auf dem Papstthron, Papst Johannes Pauls II. Die Kontrollmaßnahmen des Vatikans auf den Zusammenkünften der kontinentalen Bischofskonferenzen waren also sehr diskret und vielfältig. Es wurde massiv und erfolgreich Einfluss genommen auf die Wahl der Präsidenten. So wurde eben nicht nur die Wiederwahl von Kardinal Martini verhindert, sondern auch die Wahl von Kardinal Lehmann später. So konnte unter Kardinal Erdö in der Migrationsfrage dann eine Position bezogen werden, die heute sich als konträr zu jener von Papst Franziskus erwiesen hat. Einfluss wurde nicht zuletzt auf die Schlusserklärungen der Symposien genommen. Das war nicht nur bei der CCEE 1993 in Prag der Fall, wie ich eben persönlich bezeugen konnte, sondern ereignete sich auch bei der Vollversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Santo Domingo 1992. Im Oktober 2017 hatte ich mit Tomasz Halik aus Prag die vielleicht auch hier bekannte Aktion Pro Popes Francis eröffnet. Den Papst sollte für den von ihm eingeschlagenen, couragierten Weg der Weiterentwicklung der Weltkirche im Sinn des Konzils emotional wie theologisch argumentierend Unterstützung signalisiert werden. In den Expertisen wie in der Online-Umfrage wurde deutlich, dass es in der heutigen Welt massive globale Herausforderungen gibt, wie Ökologie und Ökonomie, beides in Verbindung, die Digitalisierung oder auch die Migration. Andere Themen hingegen erwiesen sich als kontinental. In Lateinamerika verfolgt die Kirche heute ihre entschiedene Option für die Armgehaltenen weiter. In Asien steht der Dialog zwischen den Religionen auf der Tagesordnung, wobei das Thema Religion und Gewalt bedrängend ist. Gesucht wird aber auch nach Wegen, das Evangelium, das im jüdisch-hellenistisch-römischen Kulturraum entstanden und durchdacht worden ist, in die Kulturen Asiens oder Afrikas hineinzusingen. Diese Frage nach der Kulturation des Evangeliums stellt sich aber heute längst auch in Europa. Die Philosophie, mit der unsere Dogmatik und Verkündigung arbeitet, stammt vor allem von Aristoteles und Thomas von Aquin und ist damit beachtlich zeitfern. Wie soll aber Schöpfung im Kontext der modernen naturwissenschaftlichen Theorien über die Entstehung der Welt und des Darwinismus über diese angemessen gesprochen werden? Oder über die Transsubstantiation, die Trinität oder die hypostatische Union, alles wunderbare Topoi der hellenistischen Dogmatik? Auch stehen die Fragen der Menschenrechte in der Kirche an. Nach dem Galaterbrief seien die menschheitsalten Diskriminierungen in Christus ja überwunden. Die rassistische Diskriminierung zwischen Juden und Griechen wurde auf dem Apostelkonzil behoben. Die ökonomistische Diskriminierung zwischen Sklaven und Freien hielt sich bis zu Bartolomé de las Casas im 15. Jahrhundert. Und so sagen wir ziemlich beschämt an der sexistischen Enddiskriminierung zwischen Männern und Frauen arbeiten wir gerade. Lieber Bischof Ivo, die fachkundige und zeitgeschichtlich sehr getreue Darstellung der ersten 25 Jahre des CCEE sind sicher ein wirklicher Schatz für die Kirche in Europa. Sie dokumentiert ein starkes Lebenszeichen der Kirche auf diesem alten Kontinent. Vieles ist erreicht worden. Als Beispiel nenne ich die ökumenischen Versammlungen von Basel 1989 und dann 1994 in Graz, wo immer auch dein Name bei den Dokumenten drunter steht, was kaum jemand weltweit weiß, wie wichtig diese Arbeit gewesen ist. Der CCEE einte auch in der Zeit der Teilung des Kontinents Europa zumindest kirchlich, nahmen doch zumeist auch osteuropäische Bischöfe bis Weißrussland und Russland an den Symposien teil. Die Teilnehmerstatistik am Ende des Buches ist freilich auch ein Dokument der Repression der Systeme des totalitären Kommunismus gegen die Kirchen. Wenn man nur schaut, wer an den konkreten Sitzungen verhindert war, teilzunehmen, wäre einer eigenen Analyse wert. Dass für den Kontakt zur Europäischen Union 1980 die COMECE geschaffen wurde, also der Rat für die politischen Aufgaben der Kirche, war damals sinnvoll, gilt aber inzwischen als unnötige, ja in meinen Augen nachteilhafte Zweigleisigkeit. Es wird damit nämlich strukturell eine höchst fragwürdige Aufteilung von Pastoral und Politik signalisiert, eine Spaltung, die sich im Wirken von Papst Franziskus wahrlich nicht wiederfinden lässt. Möge, lieber Bischof Ivo, deine Dokumentation viele Leserinnen und Leser finden. Es könnte hoffentlich auch eine italienische Übersetzung zustande kommen, damit auch in den entwicklungsskeptischen Zirkeln des Vatikans dein Buch gelesen wird. Dir, lieber Bischof Ivo, sei jedenfalls für dein enormes Engagement für die Kirche in Europa sehr herzlich gedankt. Es hat in diesem Buch eine ehrliche Würdigung und Dokumentation gefunden. Auguri.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Zulehner. Es ist wirklich so, wie Sie gesagt haben. Ich habe